shot here.
Final seconds. Bryant for the win.
Hallo und herzlich willkommen zum The Vibes Magazine NBA Podcast zu unserer Playoff Preview Teil 2. Und dafür haben wir uns heute wieder Unterstützung geholt. Natürlich ist Marius wieder mit am Start, aber auch der Sepp aus Wuppertal. Moin, Sepp.
Moin, Jos. Moin, Marius. Schön, dass ich dabei sein darf.
Gerne. Moin. Schön, dass du dabei bist. Du hast ja auch auf unserer Plattform thevibesmagazine.com die Preview zu Denver gegen Portland geschrieben. Da könnt ihr gerne alle mal reinschauen. Da haben wir jetzt spätestens morgen für alle Serien eine kleine Preview geschrieben. Aber bevor wir in die Serien reingehen, lasst uns doch noch mal über das Play-In-Tournament sprechen. Da stand das letzte Spiel an, gestern Nacht, die Warriors gegen die Grizzlies. Ja, habt ihr es erwartet?
Ehrlich gesagt nicht. Ich fand es ein Stück weit überraschend. Zwar erstmal vielleicht wieder ein sehr, sehr geil anzuschauendes Spiel. Irgendwie Play-In-Games mit Warriors-Beteiligung scheinen irgendwie so ein bisschen was Besonderes immer zu haben. Diesmal ging es in die Overtime. Die Lakers konnten sich da ja gerade noch so rausretten im ersten Play-In-Spiel. Ich finde, es ist ein durchaus überraschendes Ergebnis, aber wie ich meine, ein verdientes. Ne, Sepp? Die Grizzlies haben schon ein sehr, sehr gutes Spiel da abgeliefert, meiner Meinung nach.
Ja, auf jeden Fall. Also die Grizzlies sind richtig stark drauf im Moment. Auch den Spurs eigentlich nicht mal den Hauch einer Chance gelassen. Praktisch im Play-In des Play-Ins, ne, oder im ersten Teil 10 gegen 9 und jetzt den Warriors auch nicht so wirklich. Ne, Warriors haben ja praktisch das ganze, sind das ganze Spiel im Rückstand hinterher gelaufen. Und allein auch wie Dylan Brooks Steph Curry verteidigt hat, klar, Steph Curry hat trotzdem seine Punkte gemacht, auch ein überragendes Spiel, aber er hat schon seine Wege auch sehr eingeschränkt bekommen. Ja, super, super geiles Format, ne? Also ich habe ja im Podcast mich vor einigen Wochen doch kritisch geäußert gegenüber dem Format, aber fand schon ja jetzt im Nachhinein natürlich nice anzusehen, obwohl man natürlich jetzt sagen muss, der siebte Platz im Westen ist nicht dabei, ne? Und die Warriors sind nicht dabei. Für mich der MVP-Kandidat auf jeden Fall, Steph Curry, jetzt auch mit einer der attraktivsten Spieler der Liga, ist nicht dabei, das muss man halt auch sehen. Ne?
Ja, einerseits schon, aber genau das ist ja so ein bisschen die Idee von diesem Format. Also, dass eben die Grizzlies als Ninth Seed dann eben es doch noch in die Playoffs schaffen können und vielleicht zeigen können in diesen letzten zwei Spielen, dass sie vielleicht doch das bessere Team sind. Und ich glaube, wenn man jetzt zwei Spiele so gewinnt, wie die Grizzlies gemacht haben, sind sie auf jeden Fall auch zurecht in den Playoffs. Aber natürlich, ich meine, dass jetzt Steph Curry raus ist, ist halt so ein bisschen, naja, vielleicht so ein bisschen der fade Beigeschmack von dem Play-In-Turnier, weil er, zumindest wenn man auf die Attraktivität des Produkts an sich blickt, aber trotzdem, also ich meine, die Spiele waren absolut geil anzuschauen, zumindest im Westen. Ich weiß nicht, im Osten waren es ja tendenziell eher Blowout-Siege, da war das Ganze irgendwie ein bisschen anders, aber die Spiele jetzt im Westen, Lakers, Warriors und Warriors Grizzlies waren schon extrem geil, muss man sagen.
Ja, im Osten fand ich es halt auch cool, dass wir Brody jetzt mit in den Playoffs haben, ne? Wer hätte das vor ein paar Wochen gedacht, dass die Wizards sich da noch rein retten? Ich muss mich noch kurz korrigieren, die Warriors standen natürlich auf Platz 8 im Westen. Aber trotzdem, auch Bradley Beal jetzt in den Playoffs dabei zu haben, ne, das ist schon eine coole Sache, auch wenn es im Osten, wie du schon sagst, nicht so die Schwanzenspiele war.
Schade ist definitiv, dass wir jetzt, wie ihr es angesprochen habt, Curry nicht mit dabei haben, vielleicht da ein, zwei Sätze noch dazu, eine unfassbare Saison, die da jetzt ein bisschen früh, finde ich, zu Ende geht. Ich denke, die Leistungen, die er gezeigt haben, hätten es definitiv verdient gehabt, dass er da in den Playoffs noch so einen kleinen Run starten kann. Gerade gegen die Jazz, so mein Lieblingsmatchup, Curry-Gobert, wenn man das noch mal ein bisschen gesehen hätte, da die ein oder andere geile Szene. Wir kommen gleich noch auf die Preview zu Grizzlies gegen Jazz. Das, ja, sehe ich schon ein bisschen schwieriger, dass man da den Grizzlies ernsthafte Chancen jetzt anrechnen kann. Bei den Warriors hätte man vielleicht noch so ein bisschen von einem unfassbaren Steph Curry Run einfach träumen können, von ein paar wahnsinnigen Spielen, die er da zeigt. So ist die Saison jetzt dann doch relativ früh für ihn zu Ende. Ich fand es schön, was Klay Thompson im Anschluss auf Insta gepostet hat in seiner Story. Der war direkt ultra heiß und hat gesagt, so stark wie ihr als Team jetzt aufgetreten seid in dieser Saison, jetzt kommt er dann noch nächstes Jahr dazu. Sie haben noch einen geilen Pick. Also mit den Warriors ist in den nächsten Jahren, glaube ich, mega zu rechnen. Die werden vermutlich direkt im nächsten Jahr wieder auf jeden Fall um Homecourt oder so mitspielen. In den Playoffs sehe ich sie da definitiv. Von daher kleine Pause jetzt und ab dem Herbst sehen wir dann wieder ein sehr, sehr starkes Golden State Warriors Team.
Ja, also wenn Clay halbwegs zurückkommt, wie nach seiner Verletzung und wieder seine Leistungen abrufen kann, dann ist es schon krass. Also was alleine in Curry als mehr oder weniger Alleinunterhalter, zumindest in der Offense, da irgendwie abgerissen hat. Und wenn man teilweise gesehen hat, wie er verteidigt wurde und das eigentlich, ja, die restlichen Warriors teilweise komplett offene Würfe oder teilweise sogar offene Korbleger irgendwie gehabt haben. Wenn man dazu jetzt noch einen Klay Thompson da irgendwie an die Seite stellt, sieht das Ganze schon anders aus. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, Ja Morant, unfassbar, unfassbar geiler Typ, unfassbar geiles Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das Postgame-Interview von ihm gesehen habt. Da hat er dann auch gemeint, ja, der Coach wollte da irgendeinen Spielzug ansagen mit einem Screen, aber dann hat er gemeint, ja, er soll weggehen, er braucht diesen Druck, I want the pressure, und ja, genauso ist er aufgetreten. Und natürlich ist da wahrscheinlich auch so ein bisschen Show dabei, aber ich habe es, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast gesagt, der Typ liebt die großen Momente. Also der hat da definitiv keine Angst davor. Hat er gestern oder gestern Nacht, heute Nacht gezeigt. Hat auch viel, viel ausgeglichener, ruhiger und überlegter gespielt noch als im Spiel gegen die Spurs. Hat sich da am Ende einfach schön Curry geschnappt, der mit 5 Fouls gespielt hat in der letzten Possession. Ist dann da 1 gegen 1 gegen ihn gegangen, hat seinen Push-Shot da reingemacht. Also richtig, richtig stark von Ja Morant. Aber da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal drauf, wenn wir über die Preview der Serie sprechen.
Ich finde, sein Wurf hat halt auch so ein bisschen den Ausschlag dafür gegeben, ne? Wenn man nochmal bei Morant bleiben will. Wenn er die Dreier trifft, dann ist er ein ganz anderer Spieler, als wenn er wie die ganze Saison über da eher seine Probleme hat. Sie haben es über diesen Wurf auch extrem geschafft, den Warriors halt ihr Spiel irgendwie aufzudrücken. Sie konnten es schnell machen. Er hat offene Würfe am Anfang bekommen, weil sie ihn nicht so richtig respektiert haben. Die hat er reingedrückt, dann mussten die Warriors es wieder anders verteidigen. Also die Grizzlies waren viel, viel stärker am Drücker, als das zum Beispiel die Lakers noch geschafft haben, die mit ihrer langsamen Pace den Warriors da halt die Möglichkeit gegeben haben, sich defensiv immer wieder zu stellen. Die Grizzlies haben einfach Gas gegeben und haben ihr Ding irgendwie durchgedrückt. Das war schon relativ beeindruckend. Vielleicht gehen wir direkt mal in die Serie rein gegen die Jazz. Erhofft ihr euch da was? Seht ihr reelle Chancen für die Grizzlies? Und wenn ja, wie schaffen sie das?
Also ich muss sagen, die Grizzlies sind jetzt schon im Playoffs-Mode. Ne? Die sind jetzt schon wieder im Grid-and-Grind, typischer Memphis-Stil, aggressive Defense, super engagierte Rollenspieler mit einem Melton. Zum Beispiel auch jetzt Xavier Tillman, der von der Bank kam. Die strahlen krass, einfach, ne? Genau das aus, was Memphis auch in der Gasol-Conley-Ära Tony Allen über Jahre lang ausgemacht hat. Ne? Also aggressive Verteidigung, am Mann, gute Rotation. Jonas Valanciunas, ein Big Man, an dem auch selbst Draymond Green ja diese Nacht ein paar Mal abgeprallt ist. Ne? Und obwohl Valanciunas in Foul Trouble war, hat er Wege gefunden, das Spiel zu beeinflussen, ohne eine große offensive Duftmarke zu hinterlassen. Aber ich glaube, das ist ein sehr unangenehmer Gegner. Die Jazz haben den ganzen Druck. Ne? Die Jazz gehen mit dem Druck rein, dass die Serie gewinnen zu müssen. Und ich glaube schon, dass Memphis vielleicht 1-2 Spiele klauen kann.
Glaube ich auch. Also ich würde da nicht mitgehen und sagen, dass, so wie du es vorhin gesagt hast, Marius, dass die Grizzlies da das einfachere Matchup sind. Ich würde jetzt nach den Spielen, die man jetzt auch in den Play-in gesehen hat, eher sagen, dass die Grizzlies da der unangenehmere Gegner sind, weil sie einfach viel, viel ausgeglichener sind als die Warriors. Bei den in einem potenziellen Matchup gegen die Warriors wäre es einfach nur darauf angekommen, irgendwie Steph Curry halbwegs unter Kontrolle zu bekommen, dass er keine 60 auflegt. Das haben jetzt die anderen beiden Teams auch geschafft. Und bei den Grizzlies, da sind halt wirklich einige Spieler dabei, die einfach richtig, richtig gut Basketball spielen können. Und es ist so ein bisschen, ja, don't play guys who suck. Und so ein bisschen ist es bei den Grizzlies ja auch. Also die haben mit Brooks jemanden, der heiß laufen kann. Sie haben mit Morant ihren Go-To-Guy für die engen Situationen. Sie haben mit Jonas Valanciunas ein absolutes Biest unterm Korb. Da wird wahrscheinlich Gobert schon ganz gut dagegen halten können, auch was die Rebound-Arbeit angeht. Aber ansonsten, also Sepp hat es ja gerade gesagt, auch die Rollenspieler, auch einen Desmond Bane, der wirklich stark gespielt hat gestern, der wichtige Dreier getroffen hat. Grayson Allen, der am Schluss zwei Dreier einfach aus dem Nichts reingehauen hat. Der war absolut kalt das ganze Spiel und nimmt dann in der Overtime irgendwie die zwei Dreier. Also ich glaube schon, dass das eine enge Serie werden könnte. Aber natürlich muss man auch mal auf der anderen Seite sagen, die Jazz sind das beste Team der Liga. Also die haben den besten Rekord. Sie waren unglaublich konstant. Selbst nach dem Ausfall von Donovan Mitchell haben sie sich da auf der Eins im Westen gehalten. Und das Ganze wird spannend. Jetzt müssen die Jazz halt zeigen, dass sie die Frage, die alle die ganze Saison über gestellt haben, ob die Jazz das auch in die Postseason transferieren können, ob sie das hinbekommen.
Ja, also der Grund, warum ich das so ein bisschen angedeutet habe, dass ich die Warriors als den schwierigeren Gegner gesehen hätte, ist halt genau der Fakt Steph Curry. Also nur Steph Curry mal einzudämmen, das ist jetzt schon auch nicht ganz so einfach. Und für mich sind die Grizzlies den Jazz einfach deutlich zu ähnlich. Das sind sehr, sehr, sehr ähnlich konstruierte Kader. Du hast irgendwie einen starken Guard, der für dich irgendwie so der hauptsächliche Scorer sein kann in vielen Partien. Du hast einen extrem dominanten Center auf beiden Seiten und drumherum hast du sehr gute Rollenspieler, die ihre Rolle kennen, die wissen, was sie da zu tun haben und die diese Sachen ordentlich ausführen. Wenn du die dann aber alle gegenüberstellst, dann hat Utah in jedem von diesen Duellen die Oberhand. Also dann haben sie den besseren Guard, sie haben den besseren Center und sie haben auch die besseren Rollenspieler, wenn man die miteinander vergleicht. Und wenn man das Gleiche mit den Warriors macht, dann haben die Warriors halt Stephen Curry und dann haben sie den klar besten Spieler in der gesamten Serie und damit immer eine Chance, um irgendwie was zu reißen. Von daher, ich unterschätze die Grizzlies nicht. Das ist ein cooles Team, das ist ein toll konstruiertes Team und es macht ultra Bock, denen zuzuschauen. Aber es ist halt so ein bisschen Utah-Light. Ähnliche Konstruktion, ähnlicher Aufbau, aber dann nicht ganz auf dem Level der Jazz. Von daher würde ich mit einem klaren Sieg in der Serie für die Utah Jazz rechnen.
Auf jeden Fall interessante Beobachtung. Hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber wenn man sich's mal so anschaut, bestimmt nicht falsch, Utah Light.
In der Saison über haben sie es ja auch ganz gut gezeigt, ne? Haben alle Spiele gegen die Grizzlies gewonnen. Wer weiß, was das dann am Ende immer noch wert ist, aber sie haben da gute Partien gespielt, waren Teil in ihrer langen Winning Streak, da die Matchups gegen die Grizzlies. Sie waren richtig im Lauf, sie wissen, was auf sie zukommt. Sie hatten jetzt auch ein bisschen länger Zeit. Das ist, glaube ich, auch in der Diskussion um das Play-in-Tournament nicht zu vernachlässigen, dass die Teams, die jetzt auf 1 und 2 standen, eine Woche Zeit hatten, sich auf beide oder auf alle möglichen Gegner ein Stück weit vorzubereiten. Die Grizzlies haben jetzt heute Nacht gespielt, haben jetzt eine Nacht Pause und spielen dann direkt in Utah, sind zwischendurch gar nicht zu Hause. Das sind alles so Sachen, das würde mich schon ein Stück weit wundern, wenn die Jazz nicht direkt mit 2-0 in Führung gehen in ihren beiden Heimspielen.
Ja, das Ausgeruhtsein ist ein guter Punkt. Da geht es ja bei den Jazz auch noch darum, spielt Donovan Mitchell von Anfang an, ja oder nein? Auf die Frage, ob er spielt, hat er ja, glaube ich, gestern geantwortet, that's the plan. Ich glaube, wenn die Jazz vernünftig sind, setzen sie ihn im ersten Spiel noch nicht ein, wenn er nicht hundertprozentig fit ist, weil ich glaube, man kann auch ohne Donovan Mitchell sehr gut aussehen gegen die Grizzlies. Und wenn die Jazz langfristig in den Playoffs lang ran starten wollen, dann muss Mitchell zu 100% fit sein. Und von daher würde ich da nicht ihn auf Gedeih und Verderb schon reinschmeißen. Aber wir kennen natürlich auch alle die Spieler, die wollen immer spielen. Ich denke, wenn es eine Chance gibt, dann wird er auch spielen.
Ja, guter Punkt, aber ich glaube, das könnte auch ganz, ganz vorteilhaft für die Jazz eben sein, dass sie jetzt Donovan Mitchell langsam wieder ranführen können. Und dann wird er vermutlich in dem Playoff-Run der Jazz extrem wichtig. Aber ich glaube, der Case für die Jazz ist relativ klar als bestes Team, wie sie, da gehen, glaube ich, alle von einem relativ deutlichen Sieg in der Serie aus. Was seht ihr denn für Gründe oder für Möglichkeiten, dass Memphis eventuell da den Jazz richtig Trouble machen kann? Traut ihr denen irgendwas zu? Was muss für die Grizzlies passen, damit sie die Serie halbwegs eng gestalten können?
Ja Morant muss den Dreier treffen. Wenn die Grizzlies oder wenn die Jazz in den Pick and Rolls immer under gehen können, die Zone dicht machen können und Gobert nicht raus muss, dann sehe ich da gar keine Chance, weil die Die Offense der Grizzlies ist bis auf den Fast Break im Halbfeld relativ stagnant manchmal. Da haben sie nicht so ganz viele Optionen. Und Valanciunas muss Gobert in Foul Trouble bringen. Wenn die Grizzlies das schaffen, Gobert früh vom Feld zu nehmen, dann gibt's vielleicht eine Chance, mal ein Spiel zu klauen. Sonst, ja, wie man alles schon gesagt hat, sind die Jazz schon in den Matchups deutlich, deutlich besser.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es aus Memphis Sicht spannend sein könnte, mal was anderes auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob es wahnsinnig realistisch ist, weil Valanciunas eine mega Saison spielt, ist sicher einer der am meisten unterschätzten, so hört sich's besser an, Center der Liga. Aber er hat halt das Mega-Matchup irgendwie mit Gobert und er gibt Gobert genau die Möglichkeit, so zu spielen, wie er das mag und wie er dominieren kann. Er kann in der Zone bleiben, er kann abräumen, er kann blocken und muss nicht raus. Wenn sie jetzt aber mal versuchen würden, vielleicht nimmt Jaren Jackson mehr Zeit auf der 5 zu geben oder ein Xavier Tillman, der das ja dann gestern gegen die Warriors auch sehr, sehr gut gemacht hat, der da immer wieder wichtige Minuten bekommen hat, den der Coach dann auch streckenweise statt Jaren Jackson gebracht hat und der einen sehr, sehr wichtigen Dreier aus der Ecke getroffen hat, könnten sie versuchen, die Spielweise so ein bisschen zu verändern und das dann halt mehr Richtung quasi Small Ball zu ziehen, dadurch Gobert wieder ein bisschen aus der Zone rauszuholen, Driving Lanes für einen Ja Morant zu schaffen. Und das ist für mich eigentlich eher das Rezept, mit dem man gegen die Jazz dann Erfolg haben kann. Weil wenn man einfach versucht, eine quasi ähnliche Art Basketball zu spielen wie die Jazz, dann sind sie zu stark. Dann haben die Jazz da einfach ein paar Spieler mehr, die auch deutlich deutlich erfahrener sind. Ich habe mir die Kader beider mal aufgemacht. Wenn man da so die Altersstruktur durchgeht, da habe ich für Memphis echt wenig Hoffnung. Die haben einen Valanciunas, der ist 28, einen Kyle Anderson mit 27 und dann bis ganz hinten auf der Bank noch einen Giorgio Deng mit 31, der ein bisschen Erfahrung hat. Und bei den Jazz, ein Rudy Gobert ist Ende 20, Conley ist Anfang 30, Joe Ingles, selbst ein Jordan Clarkson mit Ende 20 hat schon ein paar Playoff-Spiele gemacht, ein Bogdanovic dazu, Royce O'Neal, das sind alles Leute, die schon in den Playoffs waren, die wissen, was da los ist. Von daher würde ich den Grizzlies eher raten wollen, versucht irgendwie was Unkonventionelles, was womit Utah vielleicht nicht direkt rechnet. Und wenn man sie dann ein bisschen überrumpelt, wenn die Jazz vielleicht noch ein bisschen eingerostet sind von der Woche Pause und sie dann die ersten beiden Home Games splitten können, zu Hause gut auftreten, vielleicht kommen sie dann so ein bisschen ins Rollen. Aber ansonsten sehe ich da schon schwarz. Was meinst du, Jonas?
Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Vielleicht ein bisschen unkonventioneller, ein bisschen anders zu spielen. Das traue ich Tyler Jenkins auf jeden Fall auch zu, dass er das mit Sicherheit mal ausprobieren wird. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie jetzt nach den Play-In-Erfolgen direkt irgendwie so starten werden. Ich glaube, da werden sie weiterhin mit ihrem gewohnten Erfolgsrezept das Ganze erstmal angehen. Und dann wird es eben interessant sein zu sehen, ob das irgendwie halbwegs funktioniert. Und falls nicht, wird man da sicherlich auch die ein oder andere Änderung sehen. Ein Punkt, den ich noch sehen würde, wo ich mir vorstellen kann, dass es schon unangenehm wird für die Utah Jazz, ist einfach die Intensität von den Grizzlies. Ja Morant hat es auch, nach dem Spiel gegen die Warriors gesagt, er wurde genau darauf angesprochen, wow, ihr habt jetzt hier irgendwie ein Team geschlagen, das viel erfahrener ist, das irgendwie Champions in seinen Reihen hat. Wie macht ihr das? Wie geht ihr damit um als jüngstes Team in den Playoffs? Und er hat einfach gemeint, ja, genau das, sie kommen raus, sie müssen irgendwie komplett heiß sein. Sie haben jetzt vielleicht sogar den Vorteil, auf der einen Seite, ja, hatten sie keine Pause, auf der anderen Seite ist es ein junges Team und sie haben die Intensität direkt gezeigt. Und sie gehen mit einer gewissen Euphorie in die Playoff-Serie gegen die Jazz rein, kommen aus einem richtig starken Play-In, haben sich da nochmal richtig Selbstvertrauen geholt, speziell mit dem Sieg gegen die Warriors. Und wenn die Jazz da nicht von Anfang an die Intensität mit aufs Parkett bringen und die ja einfach den Einsatz von Memphis matcht, dann wird's, glaube ich, könnte das relativ unangenehm werden für die Jazz, weil die leben ja auch so ein bisschen von ihrem System, von der Breite ihres Kaders und haben jetzt auch nicht unbedingt die Star Power, um einfach, egal was kommt, und auch wenn man mal das irgendwie ein bisschen verpennt, das einfach dann irgendwie noch umzudrehen oder irgendeinen Spieler, der das Ganze dann rumreißt. Und wenn die Grizzlies oder wenn die Jazz da jetzt die ersten ein, zwei Spiele verpassen, die Grizzlies da vielleicht was holen und dann wirklich in so eine Euphoriewelle reinrennen, könnte das auch bitter für die Jazz werden. Wobei, ganz ehrlich, realistisch finde ich das auch nicht. Ich glaube, dafür sind die Jazz dann letztendlich doch zu konstant, zu abgebrüht. Und deshalb wäre mein Tipp für die Serie dann auch ein 4-1 für die Utah Jazz. Aber das eine Spiel wird sich Memphis irgendwie holen.
Okay, Sepp, wie siehst du es?
Ich schwank die ganze Zeit gedanklich zwischen Jazz in 5 und Jazz in 6, aber ich sag mal Jazz in 5 auch.
Okay, das also 4-4-1 wäre jetzt vor euren Tipps auch meiner gewesen, um das ein bisschen spannender zu halten. Ja, in welche Richtung schwanke ich jetzt? Ich gehe mit dem Sweep. Ich sag, die Jazz lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Die sind zu konstant dieses Jahr. 4-0.
Sehr nice. Okay. Ich schreibe das hier mal kurz mit.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, als nächstes schnappen wir uns eine weitere Serie im Westen. Mavs gegen Clippers. Habt ihr Bock?
Yes, sir.
Ja. Yeah. Mavs fan for life.
Nice. Und, ja. Sehr schön, bin ich sehr, sehr gespannt auf deine Meinung. Ist ja das Rematch aus dem letzten Jahr. Ich habe aus dem letzten Jahr noch mal ein bisschen geguckt, was da so los war. Und die Mavs haben sich schon sehr, sehr gut geschlagen. Das hat man vielleicht jetzt ein Jahr später, das ist nicht ganz ein Jahr her, nicht mehr so richtig auf der Platte. Aber die waren sehr gut in der Serie drin, haben super mitgehalten. Es gab diesen unfassbaren Game-Winner von Luka Doncic. Und dann irgendwann die Verletzung von Porzingis. Und ab da haben die Clippers dann so ein bisschen den Sack zugemacht, haben dominiert. Wie schätzt du das ein, wenn Porzingis die ganze Serie über fit sein sollte, Doncic noch mal ein Jahr älter ist und der Kader der Mavs ja auch nicht unbedingt schlechter geworden ist im Vergleich zum letzten Jahr? Haben sie eine realistische Chance oder sind die Clippers weiterhin eine Nummer zu groß?
Ja, ich habe ja jetzt immer ein bisschen die blau-weiße Brille an, muss ich sagen, aber ich hoffe natürlich,
das in Ordnung.
Ich hoffe natürlich trotzdem, dass die Mavericks den Clippers da ein Schnippchen schlagen können. Weil ich fand es von den Clippers relativ arrogant zu sagen, wir setzen in den letzten beiden Spielen nicht mehr unsere beste Lineup an und schenken diese Spiele wohlwissentlich her, rutschen damit in das Matchups gegen die Mavericks rein, auch unter dem Hintergrund, den du gerade angesprochen hast, weil letztes Jahr haben die sich schon in der Runde gegen die Mavs ja nicht mit Ruhm bekleckert. Wie du schon sagtest, dieses Mal ist Porzingis fit, man weiß bei ihm leider nie, wie lange. Aber Doncic hat sicherlich auch nochmal ein anderes Level erreicht dieses Jahr. Das Team ist soweit sonst weiterhin zusammengeblieben, hat richtig, richtig guten Basketball gespielt in den letzten Monaten, war vom Net-Rating, glaube ich, das Team, das seit dem All-Star-Game den größten Sprung gemacht hat und ist richtig gut drauf. Und die Clippers haben natürlich einen riesen Druck, dieses Jahr endlich mal was zu reißen. Und ich hoffe, dass die Mavericks vielleicht ein Spiel in L.A. klauen können am Anfang und dann ist es, glaube ich, eine sehr, sehr ausgeglichene Serie, wo ich mir auch vorstellen kann, dass sie über 7 Spiele geht.
Jonas, deine Meinung?
Ja, ich tue mich ein bisschen schwer. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, was Sepp sagt und guck auch unfassbar gerne Luka Doncic beim Basketballspielen zu. Trotzdem vertrete ich schon das ganze Jahr über die Meinung, dass die Clippers auf jeden Fall deutlich besser aussehen, als sie letztes Jahr ausgesehen haben. Sie wirken für mich viel gefestigter. Aber ja, so ein bisschen hat man es auch letztes Jahr gedacht. Da war der Hype aber vielleicht ein bisschen zu groß. Dieses Jahr fliegen die Clippers fast ein bisschen unterm Radar. Kawhi Leonard spielt eine richtig starke Saison, ist deutlich besser geworden als Playmaker. Dazu Paul George mit einer richtig starken Saison, der hat, glaube ich, jetzt auch wirklich was gut zu machen und möchte endlich hier sein Playoff P Label ablegen. Und dann haben sie sich meiner Meinung nach auch einfach sehr stark kadertechnisch verbessert. Sie haben mit Batum und Ibaka zwei Spieler geholt, die ihnen da so ein bisschen Probleme der letzten Jahre gelöst haben. Und nicht zu vergessen natürlich Playoff Rondo. Das ist so ein bisschen der Spielmacher, der den Clippers meiner Meinung nach gefehlt hat. Marius schüttelt schon den Kopf. Ich verstehe nicht so ganz, wie man jetzt als Lakers-Fan nicht für Rondo rooten kann, wenn man gesehen hat, dass der die Lakers letztes Jahr zum Titel geführt hat.
Ach so, okay.
Ja, okay, nein, natürlich nicht, aber trotzdem, ich meine, Rondo hat letztes Jahr bei den Lakers schon gezeigt, dass er durchaus ein Faktor sein kann in den Playoffs. Und bei den Clippers ist er vermutlich noch wichtiger, weil die eben keinen LeBron James haben, der irgendwie einen Großteil des Playmakings übernehmen kann. Und ich glaube, gegenüber Reggie Jackson, der als Spielmacher meiner Meinung nach eine absolute Katastrophe ist, ist das ein Riesen-Upgrade für die Clippers. Und deshalb würde ich sagen, ich sehe die Clippers deutlich stärker, oder vielleicht nicht deutlich, aber stärker als letztes Jahr, vor allem gefestigter als letztes Jahr, und die Mavs eigentlich eher auf einem ähnlichen Niveau. Und dazu kommt, dass die Mavs so ein bisschen Verletzungsprobleme haben. Maxi Kleber, der vermutlich neben Dorian Finney-Smith der beste Verteidiger für Kawhi oder George, hat Achillessehnenprobleme. Da wird man mal schauen müssen, ob der spielt. Ähnlich sieht's bei JJ Redick aus, der ebenfalls fraglich ist. Und ich glaube, wenn die beiden nicht spielen, könnte das auch eine relativ deutliche Angelegenheit für die Clippers werden. Die Mavs werden trotzdem Spiele gewinnen. Dafür ist Luka Doncic und auch zusammen mit Porzingis sind die einfach zu gut. Aber ja, in der Konstellation ohne die beiden genannten gerade eben, also ohne eine Mavs in Top-Besetzung, tue ich mich schwer, sie da als Sieger in der Serie zu sehen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Vielleicht kurzer Einhaker zu Rajon Rondo. Du hast den wichtigsten Punkt halt dazu gesagt, ne? Er war halt in einem Team dabei, wo LeBron James noch nebenher läuft und wo ein LeBron James ihm hin und wieder dann auch mal sagen kann, okay, Junge, jetzt, das war ganz cool bis hierhin, aber jetzt ist Schluss und jetzt bin ich hier derjenige, der sagt, wie es irgendwie weitergeht und wo es lang geht. Und das ist bei den Clippers immer so ein bisschen die Frage, ja, wer macht das? Kawhi macht da den Mund nicht auf, Paul George ist irgendwie weird, was so dieses ganze Führungsthema angeht, habe ich zumindest von außen den Eindruck. Rondo war bei den Lakers auch deutlich länger schon im Kader und war integriert. Die Leute kannten ihn, die wussten ihn anzufassen, die wussten mit ihm umzugehen. Von daher war das sicherlich ein guter Trade, Lou Williams dafür herzugeben und Rondo zu holen. Und der wird auch seine Momente haben. Die hatte er jetzt auch schon in den wenigen Spielen in der Regular Season. Aber das ist jetzt nicht der X-Faktor, der die Clippers auf einmal zum Meister macht. Der war auch nicht der X-Faktor, der die Lakers zum Meister gemacht hat. Der war sicher ein Puzzlestück dazu. Aber am Ende wirst du Meister, weil du Anthony Davis und LeBron James hast. Und die Clipper würden Meister werden, weil sie Kawhi Leonard und Paul George haben. Und
ja, das ist definitiv. Also, dass die beiden die besten Spieler sind und da irgendwie das Team tragen müssen, ist absolut klar. Aber ich würd schon sagen, dass Rajon Rondo als der Floor General, der halt irgendwie ist, speziell bei einem Team wie den Clippers, denen einfach Playmaking gefehlt hat, da schon ein X-Faktor sein kann. Vielleicht nicht der X-Faktor, um sie tatsächlich dann, der dann wirklich absolut ausschlaggebend ist, um den Titel zu holen, aber um sie deutlich konkurrenzfähiger in den Playoffs zu machen, definitiv 100%. Oder würdest du es anders sehen, Seth?
Ja, ich bin da voll bei dir, Jonas. Der Vierers, der ja auch ab und zu unsere Artikel mal kommentiert und häufig auch liest, kleiner Shoutout, der hat sich total aufgeregt im Sommer, dass der Rajon Rondo die Lakers verlässt, weil er, ich weiß gar nicht mehr, ob Spiel 4 oder Spiel 5 in den Finals war, da hat er das Spiel praktisch alleine gewonnen, als er reingekommen ist. Da lief bei den Lakers gar nichts mehr. Und das war nicht nur in diesem einen Spiel so. Wenn er von der Bank kam, hat er eine ganz andere Dynamik in die Offense gebracht. Er ist ja immer noch jemand, der mit seiner Penetration die Defense kollapsen lassen kann. Und der, wie Jonas gesagt hat, halt auch so eine Voice ist einfach. Und der hat jetzt zwei Chips. Er ist zweimaliger Champion und das ist ein Spieler, an dem man sich, wenn es nicht läuft, in den Playoffs aufrichten kann. Und ich glaube, dass ein großer Faktor werden kann, wenn die Clippers auch vielleicht noch eine Runde oder zwei weiterkommen, weil spätestens in den Lakers oder wenn sie gegen die Lakers spielen, weiß er natürlich auch viel über das Team und kann Insights geben. Also ich würde das nicht unterschätzen, den Einfluss, den Rajon Rondo da haben kann auf die Clippers.
Unterschätzen definitiv nicht und er wird auch einen Einfluss haben, wie gesagt, und er wird auch sicherlich positiv auffallen, aber gleichzeitig sollte man es nicht überbewerten und, glaube ich, auch nicht zu kleinreden, was halt auch der Fakt einfach ist, dass da LeBron James letztes Jahr in dem Team war, egal ob er dann auf dem Feld da gerade den Einfluss hatte, aber ein LeBron gibt halt so einem Kader die Möglichkeit, überhaupt zu funktionieren, wie Spieler wie ein Dwight Howard, JaVale McGee, Rajon Rondo, die ja vorher durchaus schon viele Stationen hatten, wo sie das vielleicht nicht geschafft haben, die funktionieren dann auf einmal, weil halt ein LeBron James das Team insgesamt anführt und diesen Leader auf so einem Niveau, den gibt's aus meiner Sicht bei den Clippers nicht. Und dann kann es gefährlich werden, wenn Rondo zu wichtig wird, wenn Rondo zu sehr irgendwie jetzt der Anführer und der da die Voice auf dem Platz sein soll. Das könnte ein bisschen kritisch werden. Aber wie gesagt, wir werden es sehen. Er wird sicher einen Einfluss nehmen. Und auch sonst ist der Kader ultra stark verbessert worden von den Clippers. Viele haben ja vor der Saison bei den Lakers die Lobhudelei da angefangen, boah, Harrell und Gasol und was weiß ich, Schröder, wen sie noch alles geholt haben. Die Clippers waren da schon stark unter dem Radar. Gerade Serge Ibaka, Nicolas Batum, das hat man direkt in den ersten Spielen gesehen, was die für einen Einfluss nehmen können, wie die das Spiel nochmal besser machen, wie viel stärker sie auch offensiv jetzt geworden sind. Also sie spielen ja einen ganz, ganz anderen Basketball noch als letztes Jahr unter Doc Rivers. Sie sind irgendwie das beste Dreierteam. Ich weiß nicht, ob sie am Ende die höchste Percentage hatten oder irgendwie auf jeden Fall oben mit dabei waren. Die treffen die Dinger von außen und zwar alle. Ein Beverly wirft auf einmal auch irgendwas um die 40%. Das ist schon geil mit anzuschauen und wird sehr, sehr schwer für die Mavs. Ich glaube auch da, dass sie das eher nicht in so einem Teamkonstrukt schaffen können, sondern dass so ein bisschen die ähnliche Argumentation, die ich eben bei den Warriors schon versucht habe mit anzubringen, den Ausschlag geben kann. Doncic muss einfach nochmal einen Schritt oder von mir aus zwei machen in dieser Serie. Vielleicht schafft das sogar der beste Spieler in dieser Serie zu sein und den Mavs damit eine Chance zu geben. Ich glaube, bei Luca kann man theoretisch zumindest auch so die ein oder andere Heldentat erwarten, wie man sie in der Geschichte der NBA vielleicht schon mal gesehen hat. Er wurde von Anfang an jetzt nicht einfach mit irgendwelchen All-Stars verglichen oder gesagt, ja, der wird mal ein ganz, ganz guter Spieler, sondern es ging direkt immer in die Vergleiche Richtung Hall of Fame, Richtung LeBron James. Das sind die Leute, an denen er sich messen wird. Und wenn man da mal guckt, wer in den Playoffs Geschichte geschrieben hat, dann sind das genau die Spieler von dem Kaliber. Ein Magic Johnson Anfang der 80er, der in einem Game 6 in Philadelphia ohne Kareem da die Lakers zum Sieg getragen hat. Ein Michael Jordan, der am Ende der 80er die ein oder andere Playoff-Serie für die Bulls gewonnen hat, auch wenn sie dann noch nicht in die Finals geschafft haben. Dwayne Wade 2006 mit seinem Monster Run für die Heat, als er sie da zur Meisterschaft gebracht hat. LeBron James ein Jahr später gegen die Pistons in den Playoffs Game 5 die letzten 25 Punkte gemacht. Das sind so die Sachen, die man jetzt eigentlich von Luka Doncic erwarten muss und die jetzt kommen müssen, wenn sie da eine Chance haben wollen in so einer Serie. Und ich träume das durchaus zu. Also ich hätte sehr viel Bock auf 7 Spiele Clippers Mavs, bei denen Doncic auf einem Level spielt, wie man das vielleicht noch nie gesehen hat und der sie dann da eine Runde weiterträgt.
Ja, ich glaube, das brauchen die Mavs auf jeden Fall, wenn sie da richtig mithalten wollen. Vielleicht nochmal zu dem Warriors-Vergleich. Die Mavs sind aber halt auch hinter Doncic halt immer noch ein besseres Team, deutlich besser meiner Meinung nach als die Warriors. Zum einen, weil sie Kristaps Porzingis haben, der, wenn er fit ist und fit bleibt, natürlich auch wirklich ein Faktor sein kann, ne? Also in so einer Serie, wenn der seinen Dreier trifft, dann wirft der KD-like einfach über alles drüber, das ist ihm völlig egal. Und dazu haben sie mit Tim Hardaway und Jalen Brunson ein Bankduo, das extrem gut ist. Brunson spielt super abgezockt, führt da irgendwie die Second Unit an. Also die Mavs sind definitiv nicht zu unterschätzen. Aber ja, ich kann mich nur noch mal wiederholen. Ich glaube, wenn die Clippers ihre Leistung abrufen, wenn sie das mental hinbekommen und einfach den Eindruck bestätigen, dass sie gefestigter sind, was sicherlich auch ein großer Verdienst von Tyronn Lue ist, den wir jetzt bisher gar nicht so richtig genannt haben, dann gewinnen die Clippers das meiner Meinung nach. Dann wird's verdammt schwer für die Mavs. Da muss Luca unfassbar über sich hinauswachsen.
Wer hat den besseren Coach?
Ja.
Wenn du Lou schon erwähnst.
Ja, ich glaube, Lou ist für mich so ein typischer Coach, der, was jetzt das Basketball-technische, taktische etc. angeht, nicht unbedingt vermutlich nicht mit den besten Coaches der Liga irgendwie ganz oben mitgenannt werden kann. Aber das muss er in dem Fall auch nicht, weil ähnlich wie bei den Cavs damals geht es da halt darum, die Egos zu managen. Und da ist Lou, glaube ich, hat er bei LeBron und Kyrie damals bewiesen und beweist jetzt so ein bisschen bei den Clippers meiner Meinung nach auch, dass er genau das kann. Und
aber ist dafür nicht Doc Rivers genau der richtige Coach und mit dem hat es nicht geklappt?
Ja, hat man gedacht, aber offensichtlich nicht. Vielleicht
in Boston
war es. Ja, vielleicht hat er einfach nicht den Zugang zu den Spielern gefunden. Ich meine, das kommt ja auch immer ein bisschen auf die Charaktere an. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich würde Luka Doncic definitiv auch zutrauen, dass er richtig durchdreht. Ähnlich wie bei Ja Morant vorhin, würde ich auch bei Luka sagen, das ist ein Typ, der liebt die großen Spiele, der hat da richtig Bock drauf. Wenn der könnte, würde er nur irgendwelche Last-Second-Shots nehmen, weil er es einfach geil findet. Aber ja, lasst uns doch mal zu den Tipps für die Serie kommen, oder möchtest du noch was ergänzen, Sepp?
Ja, kurz vielleicht noch auf die Frage, wer den besseren Coach hat. Das ist, glaube ich, keine Frage. Das ist Rick Carlisle. Weil Rick Carlisle halt 836 Mal in der NBA außerhalb der Playoffs als Sieger vom Parkett gegangen ist. Er hat die Mavericks zum Meister gemacht, was den Mavericks keiner zugetraut hat. Ne? Die hatten ewig das Loser-Image, das Softie-Image. Rick Carlisle ist seit über 10 Jahren da der Coach an der Seitenlinie und gilt auch, egal wen man fragt, in NBA-Kreisen, wird immer als einer der besten Coaches beschrieben. Mark Cuban hat ihn den Greg Popovich von Dallas genannt. Und da kann Tyronn Lue, auch wenn er auch schon eine Meisterschaft gewonnen hat, noch bei weitem nicht mithalten. Also Tyronn Lue ist ein Players-Coach, der sehr gut mit Stars kann, ne, der auch LeBron damals in der ersten Videosession als Cavaliers Coach direkt irgendwie die Ansage gemacht hat, shut the fuck up, I got this, gab es ein Zitat, aber kann man auch nicht mit Rick Carlisle vergleichen. Dafür ist der Track Record bei weitem noch nicht ausgeprägt genug.
Okay, dann kommen wir mal zu den Tipps, würde ich sagen. Soll ich den Anfang machen?
Jupp.
Ich würde mit dem Upset gehen und 4-3. 7 Spiele brauchen sie vermutlich schon, aber ich glaube, die Mavs setzen sich durch.
Ist auch mein Tipp. Mavs in 7.
Okay, krass, Jungs. Okay. Ich bleib bei den Clippers 4-2. Ähnlich wie letztes Jahr. Genau gleich wie letztes Jahr, um ehrlich zu sein. aber auf jeden Fall wahrscheinlich die Serie, die wir heute besprechen, die vermutlich den größten Upset-Charakter hat. Also würde ich jetzt mal behaupten, von dem her.
Schauen wir mal, was gleich noch bei Nuggets Blazers kommt, ne? Je nachdem, wie man da die Favoritenrolle vielleicht überhaupt vergeben möchte. Lass uns auch direkt damit mal weitermachen, Sepp. Du hast, wie gesagt, den Artikel vor 2 Tagen, glaube ich, haben wir den schon online genommen mit dieser, wie ich finde, auch extrem spannenden Serie, weil sie aus meiner Sicht zumindest, Jonas hat gerade so ein bisschen angedeutet, dass er da vielleicht einen klareren Favoriten sieht, relativ ausgeglichen geworden ist, dadurch, dass Jamal Murray jetzt nicht mehr da ist. Trotzdem sind es sehr, sehr unterschiedliche Mannschaften, wie ich finde. Die Blazers seit Jahren schon ultra guard dominant, Lillard und McConnell sind da irgendwie, sind da die Stars, die vorangehen. Auf der anderen Seite den wahrscheinlichen MVP in diesem Jahr mit Nikola Jokic auf Center. Spannende Geschichte. Was setzt sich da eher durch? Big Man Play oder die kleinen Guards bei den Blazers?
Ja, meine Prediction, wenn man sich den Artikel durchliest, ganz unten ist ja Nuggets in 5. Von daher sehe ich da ganz klar die Nuggets im Lead. Und das hat sehr viel mit Nikola Jokic zu tun. Also er spielt eine überragende Saison, ist überhaupt nicht zu stoppen, hat seine Finger in jedem Angriff der Nuggets, und hat auch defensiven Schritt nach vorne gemacht. Wenn man sich ihn anguckt, also ich könnte mir jedes Spiel von Nikola Jokic anschauen. Ne? Alleine dieser One-Legged Fadeaway mit dem falschen Bein, den er da rechts nach rechts wegspringt, immer abdrückt, das ist ein kranker Wurf. Ich mag die Nuggets schon seit Jahren, dieses Spiel. Ich finde, Mike Malone hat eine super interessante Offense installiert. Ich bin auch ein Fan von Michael Porter Jr., der nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht hat dieses Jahr. Aaron Gordon hat seine Rolle gefunden jetzt als dritte, vierte Option. Ich habe auch gedacht, die brechen jetzt so ein bisschen zusammen, als Jamal Murray sich mit dem Kreuzbandriss verabschiedet hat, aber das ist halt überhaupt nicht passiert. Und bei den Blazers sehe ich so ein bisschen dasselbe Lied wie die letzten Jahre. Das ist ein gutes Regular-Season-Team, die mit einer Ausnahme vor 2 Jahren, wo sie in die Conference Finals gekommen sind, eigentlich in den Playoffs meist nichts reißen, weil sich zu viel auf Lillard konzentriert. Und von daher glaube ich, dass das eine relativ eindeutige Sache wird. Aber wer weiß, ne? Also so ein Lillard kann natürlich auch mal zum Helden werden in der Playoff-Serie und sich zum besten Spieler aufschwingen. Und wir lernen ja immer von Marius, dann hat man immer eine Chance. Und von daher, ja, ich hoffe, dass es spannender wird, als ich es einschätze, aber ich glaube, das wird eine ziemlich eindeutige Geschichte.
Ja, man hat's ja vor 2 Jahren in der Serie gesehen, eine ziemlich epische Serie, die Trailblazers dann in Game 7 gewonnen haben, dank eben einem brandheißen, nicht Lillard, sondern McCollum, der das Ding damals entschieden hat. Und ja, ich glaube, es wird vor allem interessant werden, wie die Denver Nuggets eben genau diese Guards-Armada von den Trailblazers verteidigen kann, weil Doja, Barton sind, soweit ich weiß, fraglich für den Start der Serie zumindest. Und dann wird es dann auf den Positionen für die Nuggets dann schon relativ eng. Du hast es auch als Key-Matchup in deiner Preview geschrieben, Facundo Campazzo, mein geheimer Lieblingsspieler gegen Damian Lillard. Und ich glaube, da wird es drauf ankommen. Also ich meine, die Blazers haben mit Lillard, McCollum und auch jetzt noch Powell, der von den Raptors kam, 3 Guards, die alle unfassbar heiß laufen können und alle regelmäßig explodieren. Und da wird's interessant sein zu sehen, was die Denver Nuggets ohne die verletzungsbedingten Ausfälle da entgegensetzen können. Und ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema der Serie. So die kleinen Guards gegen die Bigs. auf Seiten der Denver Nuggets, klar, Nikola Jokic, Riesenfaktor, aber wer, glaube ich, extrem wichtig werden könnte, nicht nur in dem Spiel, sondern generell für den Playoff-Run für der Nuggets, ist natürlich Michael Porter Jr. Der ist extrem nach oben gekommen nach der Verletzung von Jamal Murray. War da brandheiß, hat zusammen mit Jokic die Offense getragen und ja, eine unfassbare Shooting-Performance hingelegt seit der Verletzung von Murray. Und wenn er das irgendwie konservieren kann, jetzt mit in die Playoffs bringt, dann wird's für die Blazers schon relativ schwierig, weil da haben sie auch keine so richtig guten Verteidiger für die beiden.
Ja, müssten sie Covington im Prinzip irgendwie klonen und gucken, dass er gegen alle verteidigen kann. Das sehe ich auch als Problem, wenn da Mello wieder so viele Minuten bekommt, wie das jetzt die Regular Season über war, dann wird das defensiv schon ein Stück weit schwierig. Was ich spannend finde, ist so ein bisschen dann auch auf das Matchup zu schauen zwischen Jokic und Nurkic, wobei Jokic dann natürlich der bessere Spieler ist, keine Frage. Die beiden waren ja vor ein paar Jahren auch mal noch zusammen in Denver unterwegs. Damals war das Ganze noch nicht so klar, wer da dann tatsächlich der bessere Center ist. Die haben sich so ein bisschen um die Minuten gestritten. 2017 vor der Trading Deadline haben die Nuggets dann Nurkic nach Portland geschickt, damit Jokic eben die Minuten bekommen kann, war nicht ganz unumstritten damals. Also da war sich noch nicht jeder so sicher, dass sich Jokic zu dem Spieler entwickeln kann, der er jetzt ist. Im Nachhinein hat Denver da natürlich alles richtig gemacht. Aber vielleicht motiviert es ja Nurkic auch noch mal so ein bisschen, da gegen Jokic ordentlich dagegen zu halten. Gerade defensiv finde ich ihn extrem stark. Es ist sehr schade, dass er so oft verletzt ist und man das nicht so richtig verfolgen kann, was er da eigentlich drauf hat. Wieder nur um die knapp 40 Spiele, glaube ich, gemacht in diesem Jahr. Aber wenn er da ist, wenn er richtig fit ist, dann ist das ein absolutes Biest defensiv und jetzt auch nicht das allerschlechteste Matchup gegen den Nikola Jokic. Und vielleicht kann er ihn ja einigermaßen einschränken, ausschalten, kann ihn sowieso kein Center, egal wen man da dagegen stellt. Aber so eine ordentliche Kante wie Nurkic dagegen zu haben, ist sicherlich kein verkehrter Ansatz.
Ja, ich glaube, da wird's drauf ankommen, dass Jokic seinen Dreier trifft. Wenn er es dann schafft, Nurkic aus der Zone rauszuziehen, so ein bisschen aus der Komfortzone, im wahrsten Sinne des Wortes von Nurkic, dann ist es auch ein fieses Matchup. Und das war, glaube ich, auch letztes Jahr in der Serie gegen Utah so ein bisschen der Schlüssel für Denver, dass eben Jokic seinen Dreier getroffen hat und Gobert dann aus der Zone raus musste. Und das wird auch aus Denver-Sicht einer der Schlüssel für diese Serie sein.
Definitiv. Was denkt ihr, was passiert in Portland, wenn die Nuggets so stark aufspielen, wie ihr es jetzt teilweise auch schon beschrieben habt, und dann sehr deutlich eine Runde weiterkommen? Was sind die Konsequenzen bei den Blazers? Blick auf den Coach vielleicht, auch auf Damian Lillard, seine Zukunft da. Was passiert dann im Sommer?
Wenn die Blazers in der ersten Runde ausscheiden, dann ist Terry Stotts, glaube ich, endgültig weg. Der war ja schon öfter mal in der Diskussion. Und bei Damian Lillard muss ich sagen, ihm kaufe ich das ab, dass er seine komplette Karriere bei den Blazers absolvieren wird und vielleicht dafür auf eine Chance verzichtet, Meister zu werden. Weil in Portland wird das die nächsten 3 bis 5 Jahre aufgrund der Gehaltsstruktur mit ihm und McCollum, glaube ich, ziemlich unmöglich werden. Auch mit den beiden als besten Spielern bist du für mich auch kein Contender. Wenn du da jetzt nicht noch einen dritten All-Star an die Seite stellst, das könnte, glaube ich, unruhig werden in Portland im Sommer.
Ja, sehe ich genauso. Wobei, wir hatten es schon mal in einem Podcast davon, Stotts da wahrscheinlich auch gar nicht mal unbedingt so der Verantwortliche dafür ist. Ich meine, er kann nur mit dem Spielermaterial arbeiten, das da zur Verfügung gestellt wurde. Das passt einfach nicht so richtig, um wirkliche echte Titelambitionen zu haben. Und deshalb, ja, wird er aber vermutlich trotzdem das so ein bisschen vielleicht das Bauernopfer sein. Man muss dann irgendwie was ändern in Portland, wenn es nicht funktioniert. Und das ist im Zweifel dann eben der Trainer.
Alright. Eure Tipps für die Serie. Man hat es schon so ein bisschen rausgehört. Ich schätze mal, der Sepp geht auch damit, was er im Artikel geschrieben hat.
Yes.
5-1, ne? 4-1.
5-1 wäre stark. Marius?
Bei dir, Jonas? Okay. Ich bleibe auch bei den Nuggets. Ich glaube, dass Portland aber 2 Spiele gewinnen kann. 1 durch Lillard, 1 durch irgendwie eine geile Teamleistung. Und dann brauchen die Nuggets 6 Spiele, um Portland auszuscheiden.
Ja, ich tue mich auch, ich schwank noch zwischen 4-1 und 4-2 für die Nuggets. Würde dann aber doch mit dem 4-2 gehen und sagen, dass McCollum und Lillard 2 Spiele gewinnen.
Nice, dann haben wir den Westen doch schon einmal durch. Die meisten Ostserien haben wir im ersten Teil von unserem Podcast schon besprochen. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, checkt das gerne mal aus. Ansonsten bleiben für uns jetzt noch die Philadelphia 76ers gegen die Washington Wizards, die sich ja in 2 Play-In-Spielen dann letztendlich doch noch für die Playoffs qualifiziert haben, haben die Pacers da rausgeschmissen und treffen jetzt auf die Nummer 1 im Osten. Was sind für euch da die Schlüssel? Seht ihr realistische Chancen, dass wir hier eine spannende Serie bekommen?
Nope. Nee, also ich glaube, die Sixers sind locked in dieses Jahr. Ganz klarer Favorit, auch auf einen langen Playoff-Run im Osten. Doc Rivers mit jahrelanger Playoff-Erfahrung, mit Championship-Erfahrung, hat nochmal einen ganz anderen Wind reingebracht und hat sich, glaube ich, auch mal Joel Embiid gepackt, der mit einer anderen Ernsthaftigkeit durch die Saison gegangen ist. Die Wizards, sind wir mal ganz ehrlich, sind ein Scheunentor, die wirklich eine katastrophale Verteidigung spielen. Klar, so ein Duo mit Brody und Beal ist immer für einen Sieg oder 2 gut, von daher glaube ich nicht, dass das ein Sweep wird. Aber die Sixers sind eigentlich in allen Bereichen besser. Wird natürlich interessant zu sehen, ob jetzt in den Playoffs das mit dem Spacing auch mal ein bisschen besser funktioniert, weil das war in den letzten Jahren immer so der Punkt. Sobald die Playoffs angefangen haben, verengen sich die Verteidigungen, laufen schneller auch zurück, lassen weniger Fastbreak zu und dann verliert Ben Simmons doch ganz schön an Effektivität. Das wird spannend zu sehen sein, aber ich glaube nicht, dass das eine interessante Serie wird, um ehrlich zu sein.
Ja, würde ich wahrscheinlich mitgehen. Also erstmal ist ganz interessant, die 76ers gehen das erste Mal seit 20 Jahren wieder als Top-Seed im Osten in die Playoffs. Das erste Mal seit Allen Iverson damals. Haben da natürlich auch einen gewissen Druck, aber natürlich auch ein bisschen was gut zu machen. Du hast es gerade schon angesprochen, Sepp, mit Doc Rivers als neuem Coach nach dem relativ bitteren Erstrunden aus letztes Jahr gegen die Celtics. Haben sie jetzt mit Rivers und Daryl Morey ein bisschen eine neue Identität bekommen. Embiid spielt ganz anders, sie haben deutlich mehr Shooting durch Curry und Green, die sie in der Offseason geholt haben. Und von dem her sieht das Team von den Sixers schon extrem, extrem gut aus und vor allem auch ganz gut gemacht für die Playoffs. Sie sind insgesamt das zweitbeste Team zweitbestes Defensive Rating. Ganz im Gegensatz zu den Wizards, die verteidigen einfach gar nicht. Und die Sixers haben natürlich auch extrem gute Verteidiger gegen die beiden Starguards der Wizards. Also Simmons wird einen von beiden an die Kette legen und dann hat man mit wahlweise Danny Green, der wahrscheinlich dann Bradley Beal um die Blöcke jagen wird, oder mit von der Bank dann Thybul noch einen anderen, ja, eventuell sogar All-Defensive-Verteidiger. Von dem her ist es auch ein extrem unangenehmes Matchup für die Wizards. Die Chance wird wahrscheinlich so ein bisschen vielleicht darin bestehen, dass sie die Pace hochhalten müssen, dass sie müssen irgendwie die Sixers versuchen outzuscoren, was aber dann natürlich auf der anderen Seite wieder Simmons zugutekommen würde, wenn der das Feld hoch und runter rennen kann, hat er gegen Utah gezeigt, was dabei rauskommt. Insgesamt wird's, glaube ich, insofern rein ergebnistechnisch keine wirklich spannende Serie. Was aber durchaus brisant werden könnte, ist so die Beziehung von Westbrook und Embiid. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf, muss ich sagen. Die beiden können sich ja so gar nicht leiden und sind auch beide dafür bekannt, dass sie das den anderen gerne mal wissen lassen. Da bin ich mal gespannt, ob das vielleicht so ein bisschen zusätzliche Brisanz in diese Serie bringen kann, die ja leistungstechnisch vermutlich relativ eindeutig ausfallen wird.
Ja, würde ich mich anschließen. Freue ich mich auch extrem drauf, die beiden Streithähne auf dem Feld zu sehen und vor allen Dingen dann Postgame, den ein oder anderen geilen Post von Joel Embiid in Richtung Russell Westbrook wird es da garantiert geben. Was ich vielleicht noch spannend finde.
Real Estate in your head.
Ja, genau. Was ich noch spannend finde, ist, wenn man Ben Simmons ein Stück weit anschaut, der ja wirklich eine sehr geile erste Hälfte der Saison gespielt hat und der seit dem All-Star-Break aber so ein bisschen nachgelassen hat. Also ich finde, man sieht das teilweise auch, wenn man die Spiele von ihm anschaut, dass er da irgendwie sich nicht mehr so wohlfühlt, komischerweise, wie das vorher war. Er scored insgesamt auch jetzt in den 27 Spielen nach dem Break 4 Punkte weniger, holt 1,5 Rebounds weniger und verteilt 1,5 Assists weniger, das heißt schon eine Production, die da ziemlich zurückgegangen ist. Das Offensivrating mit Simmons auf dem Feld ist im Vergleich zu den 31 Spielen vor dem All-Star-Break um 8 Punkte runtergegangen, also von sehr starken 118 auf 110, was natürlich nichts Schlechtes jetzt ist, aber man merkt schon so ein bisschen, irgendwie ist da die Selbstverständlichkeit, mit der es vor der Pause lief, ein Stück weit verloren gegangen. Seine Percentages sind ja sowieso nicht besonders gut, aber auch die haben nochmal nachgelassen. Er hat 50% weniger Blocks geholt in der zweiten Saisonhälfte im Vergleich zur ersten. Also irgendwie ist da bei Simmons auch im Moment so ein bisschen, läuft da ein bisschen was schief. Man kann ihm natürlich nur wünschen, dass er das wieder umgedreht bekommt. Und wenn sie dann so wie vor der Pause spielen, wenn Embiid komplett fit ist, dann zerstören sie die Wizards.
Ja, ich bin auch mal noch so ein bisschen gespannt auf so das Matchup der Wizards Bigs gegen Embiid. Ich finde ja ganz ehrlich, dass sie da gar nicht so schlecht besetzt sind mit Gafford, den sie da geholt haben. Ist, glaube ich, ein ziemlicher Steal für die Wizards gewesen, der da echt gute Spiele macht. Und was Robin Lopez Chabar zurzeit im Post abzieht, hätte ihm, glaube ich, auch keiner zugetraut. Der packt da richtig geile Moves aus, die keiner von ihm erwartet hätte. Natürlich wird das nicht serienentscheidend oder spielentscheidend sein gegen die Sixers und den Joel Embiid, aber ich wollte trotzdem noch mal kurz auf Robin Lopez zu sprechen kommen, den ich einfach in letzter Zeit einen ziemlich ziemlich geilen Spieler finde und der auch in den Play-ins relativ gut abgeliefert hat.
Ja, der
Also man muss den Wizards ja durchaus auch lassen, dass sie defensiv einen ganz schönen Schritt nach vorne gemacht haben. Ne? Also wenn man sich jetzt nur mal diesen Run in den letzten Wochen anschaut, dann waren sie irgendwie in den Top 5 da im Defensive Rating. Ein Embiid könnte sich ja nicht einschränken, aber dann lass ihn halt seine 30 Punkte machen und guck ansonsten, dass du die anderen einschränkst, dass du irgendwie die Drives von Simmons verhindern kannst. Wenn die ganzen Verteidiger, die ihr jetzt schon genannt habt, ein Thybul dann auch noch parallel zu Simmons spielen soll, der hat auch keinen besonders guten Wurf, das ist auch einigermaßen einfach dann zu verteidigen. Also ich bin schon ein bisschen auf die Matchups gespannt und auch auf die Lineups, die Doc Rivers da dann auspackt. Gegen Beal und Westbrook brauchst du ja eigentlich immer zwei gute Guard-Verteidiger auf dem Feld. Ob sie sich das dann leisten können, was das sonstige Spacing angeht und so, das wird sich mit der Zeit dann zeigen. Und das wird garantiert die ein oder andere Chance für die beiden Wizards Guards geben, um da ordentlich zu punkten.
Also Jonas, ich bin dir erstmal dankbar, dass du Robin Lopez nochmal erwähnt hast, weil sein Sweeping Hookshot ist so ziemlich der geilste Wurf in der NBA, finde ich, wie er sich den Ball da packt und dann hoch wirft. Ich glaube, dass die beide von Joel Embiid aufgefressen werden. Ich glaube, dass der an die 40 Punkte im Schnitt rankommen wird und dass da gar kein Kraut gewachsen sein wird. Marius, interessanter Stats mit den Top 5 in dem Defensive Rating in den letzten Spielen, das hätte ich niemals gedacht. Das ist natürlich ein Punkt, ne? Wenn die Wizards da das halten können, dann sieht das natürlich schon wieder anders aus. Weil ich hatte noch im Kopf, dass sie am Anfang der Saison, glaube ich, auch letzter waren im Defensive Rating. Und das zeigt natürlich auch, was für ein Potenzial in der Mannschaft steht. Was natürlich auch wichtig ist, dass Davis Bertans mal wieder einen Dreier trifft. Dem haben sie, glaube ich, 80 Millionen hinterhergeworfen im Sommer und der hat noch nicht so wirklich abgeliefert, vor allem in den letzten Spielen nicht. Der macht das Spiel natürlich breit. Roy Hachimura wird auch ein X-Faktor werden in der Serie, kann der Einfluss nehmen, vielleicht als dritte Scoring-Option auf das Spiel und kann der defensiv auch seinen Mann stehen.
Ja, also Dreier-Shooting wird für die Wizards vermutlich generell irgendwie ein relativ wichtiger Punkt. Sie müssen da einfach besser Dreier treffen. Also Bertans allen voran, aber auch Bradley Beal muss abliefern. Dann im Idealfall muss auch Westbrook zumindest mal den einen oder anderen freien Dreier nehmen. Er soll definitiv nicht diese ganzen bescheuerten Pull-Up-Dreier nehmen und dann tendenziell eher gar nicht werfen und sich aufs Assist-Verteilen verlegen. Das hat ihn in den letzten Wochen auch so extrem stark gemacht, dass er das eben nicht getan hat. Aber ja, weiß nicht. Habt ihr noch irgendwelche Punkte, die ihr anbringen wollt? Oder sollen wir mal zu den Tipps kommen zur letzten Serie?
Hau raus, wie viele Spiele gibt's?
4-1 für die Sixers. Ich glaube, der Brody wird sich auf jeden Fall ein Spiel schnappen. Ja, ich bin ja auch ein Stück weit zumindest. Ja, was seine Zeit in bei den Oklahoma City Thunder angeht, Westbrook-Fan, auch wenn es irgendwie eine Hassliebe ist, weil er immer wieder so dumm spielt, dass ich mich immer wieder frage, warum ich eigentlich Westbrook-Fan geworden bin. Aber ja, der Brody holt sich da ein Game zusammen mit Beal. Aber ansonsten wird es eine relativ eindeutige Sache für die 76ers.
Ja, ich glaube, der Brody reicht nicht und sage Sixers in 4, die bringen den Besen mit.
Spannend. Dann komplettiere ich das Ganze mal und sag in 6 Spielen 4-2. Die Wizards schnappen sich irgendwie durch historische Leistungen der beiden Guards 2 Spiele.
Ist auch schön, Marius, irgendwie durch historische Leistungen. Da fehlen eigentlich die Argumente, aber irgendwie wird es schon funktionieren, finde ich gut.
Warte. Marius will hier immer ein bisschen Spannung reinbringen noch, ne? Wenn wir alle drei sagen 4-0, dann hört sich das ja auch keiner an.
True. Gut, dann haben wir alle Serien durch. Worauf freut ihr euch am meisten? Heute Abend geht's ja schon los. Ab 19 Uhr oder so, glaube ich. Auf jeden Fall relativ.
Ab 20 Uhr, ja. Schon deutsche Primetime.
20 Uhr. Ich muss sagen, ich freue mich auf jedes Spiel. Ich habe heute Morgen, bin ich schon aufgewacht und dachte, okay, geil, wieder Play-In. Das ist die beste Zeit des Jahres. Ich feiere so sehr, jetzt 4 Spiele am Tag Playoffs gucken zu können. Meine Freundin ist extra hochgekommen aus München. Die wird mich das Wochenende wahrscheinlich überhaupt nicht sehen.
Da brauche ich auch noch ein paar Argumente. Wenn du da eine gute Diskussionsgrundlage hast, dann schick mir die mal rüber, dann würde ich die weitergeben.
Ja, einfach machen. Die hat mir sogar das Mikrofon aufgebaut. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Ich freue mich einfach richtig hart auf alle Serien. Natürlich die Mavs am allermeisten, weil Kleber, dass er verletzt ist, natürlich ein richtig, richtig guter Punkt, ne? Super stark auch gegen Kawhi Leonard verteidigt letztes Jahr. Von daher wäre natürlich cool, wenn er so ein bisschen auch die deutsche Fahne noch hochhalten kann in den Playoffs. Ist sonst noch in Deutschland in den Playoffs dabei?
Schröder,
ja, stimmt, Schröder. Ja, klar.
Wenn er spielen darf.
Dennis the Menace, wenn er spielen darf.
Ja, das wird auch noch interessant zu sehen, ob er da ein bisschen seine Rolle wiederfinden kann bei den Lakers. Ne? Der hat ja auch nicht so gut ausgesehen jetzt in den letzten Wochen nach seiner Corona-Pause. Ihm wäre es auf jeden Fall zu wünschen. Ja, von daher, ich freue mich auf heute Abend.
Ja, also ich definitiv auch. Ich finde, heute Abend sind direkt zur deutschen Primetime, zum Start in die Playoffs mit Heat gegen Bucks und Mavs gegen Clippers zwei Spieler, die meiner Meinung nach eigentlich die zwei spannendsten Serien wahrscheinlich sind. Und wenn man das Bild, das irgendwie so ein bisschen durch Social Media gegeistert ist, von Jimmy Butler gesehen hat, habt ihr es gesehen? Ich weiß nicht, wie das gefotoshoppt war. Das sah fast so ein bisschen Alex Caruso-mäßig aus. Also Butler war sowas von Playoff Ready und Ripped, dass man da schon mal gespannt sein kann, wie diese Serie ausgeht. Ich glaube, die Bucks sind da extrem heiß. Wir hatten es im letzten Podcast besprochen. Die pochen da wirklich auf die Revanche gegen die Heat. Und ja, die Miami Heat halten da mit ihrer Heat-Culture dagegen. Das wird definitiv eine der spannendsten Serien, meiner Meinung nach. Und danach 22.30 Uhr Mavs gegen Clippers. Ja, auch da, wir haben es vorhin schon gesagt, meiner Meinung nach die Serie mit dem größten Upset-Potenzial. Und ja, sonst hat er selbst alles gesagt. Playoffs, Baby. Ich bin heiß.
Top. Dann danke euch beiden für die ausführliche Prediction.
Ah, wir brauchen noch eine Anmerkung noch. Sepp, du musst noch deinen Titel-Pick abgeben. Das haben wir gestern gemacht. Tim ist mit den LA Clippers gegangen. Marius hat sich natürlich für die Lakers entschieden und ich bin mit den Brooklyn Nets gegangen. Jetzt liegt's an dir, Sepp. Was ist dein Tipp?
Ja, also man soll ja seinen Instinkten vertrauen. Die Lakers sind natürlich der Defending Champion. Und ich hoffe auf ein Nets, Lakers Finale und sag dann Nets.
Okay, krass. Sehr gut. Kann ich natürlich mitgehen. Marius wird sich nicht drüber freuen.
Allein über die Finals-Paarung würde ich mich freuen. Das kann man schon ganz geil dann anschauen.
Alles klar. Gut, Leute, dann vielen Dank und viel Spaß heute Abend beim Playoff-Gucken.
Danke euch. Ciao, ciao.
Macht's gut, ciao.